Guten Abend alle zusammen. Es ist so angenehm, hier dabei zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist heute ein bisschen kalt, aber das macht es nichts, einfach dabei zu sein, gemeinsam zu beten und diese Beispiele aus dem Leben zu hören und danken und füreinander zu beten. Ich saß hier und empfand das nochmal als so ein wunderbares Geschenk. Ja, wir wollen jetzt aber auch in die Bibel reinschauen. Letztes Mal hatten wir mit Jakob in dem Philipperbrief gestartet. Jakob hat einige einleitende Worte gesagt, einiges als Überblick über den Philipperbrief gegeben. Ja, und da wollen wir einfach heute Abend weitermachen. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt als erstes die ersten zwei Verse lesen aus dem ersten Kapitel. Und ich würde dann einige Gedanken dazu sagen. Ich lese aus der Elberfelder 84 Übersetzung. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, sandt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das sind die ersten Worte, man nennt die auch als der Gruß an die Empfänger in diesem Brief. Und es ist mir jetzt noch mal aufgefallen, als ich mich darauf vorbereitete, wie persönlich doch diese Worte sind. Und zum Beispiel auch, dass Paulus hier verzichtet auf die persönliche Vorstellung, dass er ein berufener Apostel Jesu Christi ist. Und ich konnte mir das nur so erklären, dass es in dieser Gemeinde kaum Spannungen gab. Hier ist kaum Tadel zu finden. Es ist eher ein Dankesbrief an die Empfänger. Sie haben Paulus mehrmals mit finanziell unterstützt. Und Paulus dankt ihnen sehr herzlich in diesem Brief. Es ist ein Freudesbrief. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft, aber über 10-mal wird das Wort Freude erwähnt in diesem Brief. Und das sprudelt da außer Freude. Wie gesagt, kaum Streitpunkte, aber vor allem Jesus Christus als der Sohn Gottes wird uns vorgestellt und dann in Kapitel 2 dieses Lied oder dieser Hymnus auf Jesus, wie er den Thron verlässt und in die Demut zu uns Menschen kommt. Das sind so alles die Hauptgedanken in diesem Brief. Aber so dieses sehr, sehr Persönliche in diesem, und Paulus verzichtet hier auch auf die Erinnerung daran, dass er in der Vorstellung zu sagen, ich bin ein berufener Apostel Jesu Christi, ein Gesandter, das sagt von seinem doch sehr, sehr, sehr hohen Berufung. Hier stellt er sich einfach genauso wie sein Bruder Timotheus vor und er sagt, Knechte Jesu Christi oder Jakob, wie du das letztes Mal erwähnt hattest, Sklaven. Sklaven Jesu Christi, auf der gleichen Stufe, im gleichen Atemzug, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Ich dachte heute Abend vielleicht etwas doch bei Timotheus stehen zu bleiben. Von Paulus hören wir, schien mir so, dachte ich so, doch immer wieder und ganz oft, Paulus doch das große Vorbild der Evangelisation in seiner Strategie, wie Gott ihn gebrauchte, um das Evangelium unter den Heiden zu verbreiten. Aber jetzt vielleicht noch mal ein paar Gedanken zu Timotheus. Timotheus, so lesen wir in der Schrift, stammt aus einer Mischehe. Seine Mutter war Judin, der Vater aber Grieche, in dem Sinne als war Heide. Wir lesen von seiner Mutter und ich glaube auch die Großmutter wird erwähnt, dass sie ein großes Vorbild der Frömmigkeit für ihren Sohn bzw. Enkel waren. Und er kam aus Lystra, so ich habe jetzt nicht die Karte dabei, aber so wie ich das verstehe, ist das noch in Asien. Er kam aus Lystra und Paulus, das lesen wir in Kapitel 16 in der Apostelgeschichte, als Paulus nach Lystra kam, dann ist er auf Timotheus gestoßen. Und wie wir das auch später in den Briefen finden, hat er Timotheus nicht einfach so erwählt für seine weiteren Reisen. Wahrscheinlich ging diese Erwählung oder diese Erwählung von Timotheus ging noch ein prophetisches Wort voran, dass Paulus eine Prophetie darüber hatte. Und er erwählte Timotheus trotz Silas, den er auch vor kurzem für diese Reise erwählte, nimmt er den Timotheus nochmal mit. Er lässt ihn beschneiden, bestimmt wegen der Juden, um unnötige Streitigkeiten zu vermeiden in den Gemeinden, wo er mit Timotheus hinkommen würde. Und nimmt ihn auf die Reisen mit. Und es ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, diese Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Und man spricht heute auch über im großen Sinne Paulus als Lehrer, als Mentor in diesem Sinne und Timotheus den Schüler. Mentor, jemand, der den anderen begleitet, der dem anderen erlaubt, in sein Leben zu schauen, verstärkt zu schauen. Und diese Beziehung war zwischen Paulus und Timotheus in einer ganz besonderen Art. Timotheus wird sehr liebevoll erwähnt an vielen Stellen, aber er wird auch ermahnt, nicht oft, aber er wird auch ermahnt und es gibt persönliche Ermahnungen an Timotheus von Paulus, zum Beispiel die Begierden der Jugend zu fliehen, lesen wir im ersten Timotheusbrief, oder sich des Evangeliums nicht zu schämen, lesen wir im Timotheusbrief, wie Paulus zu Timotheus schreibt, aber Lob überwiegt bei weitem und an vielen Stellen. Eine dachte ich hier zu erwähnen, auch im Philipperbrief erwähnt, Kapitel 2, ab Vers 19, sagt Paulus über Timotheus Folgendes. Kapitel 2, ab Vers 19. Ich hoffe aber auch im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Und dann sagt er konkret zu Timotheus, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Wie liebevoll, wie voller Ehrfurcht auch und Respekt spricht er von seinem Schüler Timotheus, lobt seine Treue und sagt, es gab keinen anderen wie er, der euch so gedient hat. Und diesem Timotheus sagte Paulus auch, im zweiten Timotheusbrief, dass auch der Timotheus weiter um sich schauen sollte, nach Menschen, die treu sind. Er hat an einer besonderen Art das Zeugnis für Treue gehabt, und auch der Timotheus sollte sich umschauen nach Menschen, die treu sind, die bereit sind, andere zu lehren und in einer besonderen Art sich in diese Menschen zu investieren. Paulus und Timotheus. Aber nichts davon lesen wir in diesem ersten Vers. Paulus und Timotheus im gleichen Atemzug gemeint, beide Sklaven Jesu Christi. Punkt. Das fand ich so großartig, wie Paulus damit beginnt. Ja, Sklaven Christi Jesu und dann werden die Empfänger genannt, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippe sind, samt den Aufsehern und Dienern. Bei dem Wort Heiligen dachte ich vielleicht kurz stehen zu bleiben und dass wir einfach reinhören, und was einfach hören und mitteilen und zusammentragen, Was denken wir dabei, wenn wir dieses Wort Heilige hören? Wer ist darunter gemeint? Welche Gruppe der Gläubigen ist unter Heiligen gemeint? Vielleicht, dass wir da ein bisschen zusammentragen. Das wäre gut, das Mikro ist hier. Ich nehme schon mal in die Hand. Lasst uns hier einfach gemeinsam, es wird uns gut tun, auch ein bisschen auffrischend sein, aber wenn Paulus schreibt an heilige Menschen, wer ist gemeint? Ja, ist an? Ja, bitteschön, lasst uns zusammentragen. Was kommt, woran denken wir als erstes? Ein heiliger Mensch. Ja, Alex, schön.
Ja, also ich denke, die Heiligen, das sind Menschen, die Jesus Christus lieben und die ihn als persönlichen Erretter angenommen haben. Und also wiedergeborene Christen. Das ist für mich die Heiligen, die von Gott freigesprochen werden.
Sehr gut. Heilige Menschen sind wiedergeborene Menschen. Ja, lass uns noch zusammentragen. Sind das perfekte Menschen, fehlerlose Menschen? Ja, wer möchte noch was? Das waren gute Aussagen, ja, von Gott berufene Menschen, aber ist das nicht in unserer Vorstellung auch oft heilig, heißt sündlos? Abgesondert, sagt Bruder Peter.
Heilige Gefäße im Tempel, die waren heilig, ja, die sind abgesondert, speziell für den Dienst.
Sehr gut, abgesondert. Franz, du hattest...
Wenn wir unser Leben betrachten und zu uns ehrlich sind, dann sind wir Sünder bis zum letzten Atemzug. Wenn wir auch nicht mit Worten oder Taten sündigen, aber mit Gedanken können wir sündigen. Aber durch Jesus Christus sind wir begnadigt und freigesprochen. Und darum sind wir Heilige. Durch Jesus Christus.
Ja, danke schön. Ja, noch jemand? Ja, Johann.
Ich habe einen gelesen vor kurzem. Da hat ein muslimischer, wie heißt denn das? Ein Mann hat Christ gefragt, wieso seid ihr so sicher, dass er im Himmel kommt? Er sagt ihm, hast du Kinder? Ja, sagt er, war reich. Und hast du Sklaven? Ja, sagte er, habe ich auch. Und wer hört auf dich mehr, Sklaven oder Kinder? Sicher Sklaven, sagte er. Was ich sage, die machen alles. Und die Kinder hören nicht. Und wenn du irgendwas erbst, wenn du stirbst, wem wirst du erben? Den Kindern, sagte er. Wir sind nicht immer gehorsam, aber wir sind Gottes Kinder und wir werden Erbe.
Ja, danke. Ich denke, das möchte noch jemand was dazu? Heilige in Christus Jesus, abgesondert, wie die Gefäße im Tempel, die nur für bestimmte Zwecke zu gebraucht waren. Die dürften nicht für andere Zwecke gebraucht werden, nur für den Dienst am Tempel. Aber gleichzeitig, ja, Bruder Friedrich?
Der Mensch, auch ich, kann mich nicht sagen, dass ich heilig bin oder fromm bin. Das müssen andere Leute zu mich sagen. Ich weiß, Gott ist heilig. Und wenn ich mich selbst heilig rechne, das ist vielleicht auch nicht ganz Wahrheit. Wenn die anderen sagen, das ist ein frommer Mensch, das ist ein heiliger Mensch, dann ist das besser zu verstehen, wenn der andere dich das sagt. Und wenn du das selbst sagst, ich bin ein Heiliger, ich bin so ein sehr frommer, das ist nicht richtig.
Okay. Ja, Peter?
Ja, ich hatte das schon mal hier auch in der Gemeinde so einmal irgendwie auf irgendeine Art und Weise mitgegeben. Eine Gruppe Schüler geht durch eine Kathedrale und sieht, die Sonne scheint durch die bunte Gläser hindurch. Und der Guide, der die Gruppe leitet, erzählt den Kindern, das, was ihr hier sieht, diese bunten Gläser, diese Menschen hier, das sind alles Heilige. Und abends, als die Gruppe zurück war und ein Kind zu Bett geht, dann sagt sie zu ihrer Mama, Mama, ich weiß jetzt, wer die Heiligen sind. Und die Mama sagte dann vor dem Gebet oder fragte, ja, wie kommst du jetzt drauf oder was meinst du damit? Und dann sagte das Kind, erzählte von dieser Begebenheit in der Kathedrale und die Sonne scheint und durch das bunte Glas, die Menschen sind da zu erkennen und die Antwort war dann, die Heiligen sind die Menschen, die das Licht durchlassen. Also Menschen, die transparent sind, Menschen, die einen Lebenswandel haben, der für jedermann klar und deutlich ist, natürlich positioniert an Jesus Christus, aus unserem Verständnis hier, sind Menschen, die heilig sind.
Okay, danke. Schön, das tut gut, auch so die Meinungen nochmal zu hören, zusammenzutragen. Anscheinend hat die Bibel kein Problem damit, gläubige Menschen, die an Jesus Christus glauben, die in Jesus Christus sind, heilig zu nennen. Und auch im Korintherbrief, der in der Gemeinde voller Probleme, beginnt der Brief mit den Worten, allen Heiligen in Christus Jesus. Die ganze Gemeinde ist gemeint. Aber gleichzeitig immer wieder, auch im Philipperbrief, werden wir wiederholt dazu kommen, heilig in Jesus Christus, von jemand anders genannt als heiliger Mensch, berufener Mensch, abgesonderter Mensch, aber dann der Auftrag, auch heilig zu leben. Und da diese Aufforderungen werden wir oft in dem Philipperbrief sehen. Samt den Aufsehern und Dienern, samt dem Vorstand der Gemeinde, alle sind gemeint, alle sind gleich. Paulus nennt die Empfänger mit Namen, und die in der Stadt Philippi sind. Philippi, ich habe die Karte nicht geschafft. Jakob wird das bestimmt nächstes Mal mitbringen mit dir oder bei den nächsten Bibelstunden die Karte uns zu sehen. Aber Philippi ist die erste, so wie wir das wissen, Stadt in Europa, wo es die Gemeinde Jesu Christi, die erste Gemeinde Jesu Christi in Europa gab. Mit den ganzen Folgen, die das mit sich brachte, mit dem ganzen positiven Entwicklung durch das Christentum, was nach Europa gekommen ist. Philippi, Paulus hatte ganz was anderes vor. In der Apostelgeschichte 16, glaube ich, lesen wir, er hatte vor, weiter in Asien das Evangelium zu verbreiten. Er versucht einmal, der Heilige Geist sagt nein, verhindert ihn daran. Er versucht es nochmal in eine andere Stadt. Nein, auch da sollte er nicht hin. Und nachts sieht er einen Traum, wie ein mazedonischer Mann, Mazedonien, Griechenland, zu Europa gehörend, ihn ruft, dass er nach Mazedonien kommen sollte und das Evangelium zu predigen. Und somit setzt Paulus die Reise fort, so wie ich das verstehe, mit Silas, mit dem er sich vor kurzem zusammengeschlossen hat, nimmt seinen neuen Schüler Timotheus mit und sie ziehen nach Philippi. Und das ist sehr, sehr spannend zu lesen, wie der erste Mensch in Europa sich bekehrt, die Purpurhändlerin Lydia. Und das zweite ist der Kerkermeister. Es war nicht alles glatt in den Anfängen in Philippi. Die Apostel haben gelitten, aber die Gemeinde hat das mitgekriegt. Und nun schreibt Paulus diesen Brief an die Gemeinde. Die Stadt gehörte zu Griechenland, aber es war eine römische Kolonie. Und so wie ich das gelesen habe, wohnten in dieser Stadt viele römische Veteranen, die Soldaten beim römischen Militär waren und jetzt in dieser Stadt wohnten. Die hatten die römische Bürgerschaft, sie hatten viele Vorrechte und viele Privilegien und diese Veteranen lebten in dieser Stadt. Und nach diesen Ereignissen, wahrscheinlich ungefähr 10 Jahre später, schreibt Paulus diesen Brief an die Gemeinde. Ich sagte ja schon, dass er bekam Geld von der Gemeinde, überbracht von dem Bruder Epaphroditus, und von dem werden wir dann weiter in den weiteren Ausführungen lesen. Aber jetzt in Vers 2, so die nächsten Minuten nutzen wir noch, schreibt Paulus weiter: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Ich denke, die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig, nicht andersrum. Gnade und dann Friede. Ja. Ich lese noch eine sehr zentrale Stelle, die diese beide Gaben Gottes erwähnt. Römer Kapitel 5, die ersten Verse. Römer Kapitel 5 lesen wir. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wie war der Zugang zum Frieden? Durch den Glauben. Aber durch den Glauben haben wir Zugang zu der Gnade Gottes bekommen. Gnade euch und Friede. Gnade, unverdient. Etwas zu bekommen, was ich überhaupt nicht verdient habe. Und Gnade gerade für Versager, für Menschen, die in der Ferne Gottes leben, die brauchen Gnade, die brauchen Gottes Gabe, Gottes Geschenk der Vergebung. Die Reihenfolge ist wichtig. Gnade und Friede. Aber Gnade als Geschenk für Versager. Gleichzeitig, und das begeistert mich so, die Gnade hat so viele verschiedene Facetten in der Bibel. Ich wollte nur noch zwei erwähnen. In Titus 2, Vers 11 lesen wir, dass die Gnade Gottes, sie unterweist uns, dass wir nicht als Versager bleiben. Gnade braucht ein Versager, der in der Ferne von Gott geboren ist. Aber Gnade braucht auch ein geretteter Heiliger, der unterwegs ist auf dieser Welt. Er braucht diese Gnade, die ihn unterweist, die Gottlosigkeit und weltliche Begierde abzulegen. Denn er ist ein Gesonderter geworden, ein Heiliger, abgesondert, von der Welt herausgenommen, Gesonderter, der soll so gesondert vor Gott leben und daher weltliche Begierden und die Gottlosigkeit, das Schlimmste, was uns von Gott trennt, gottlos zu sein. Diese Gnade unterweist uns auch. Dafür brauchen wir auch die Gnade Gottes, Titus 2. Oder noch eine Facette: Gnade als Kraft für die Schwachen. Könnt ihr euch erinnern? 2. Korinther 12, Vers 9, wo Paulus sagt, dass er, Jesus Christus, zu ihm gesagt hat: Meine Gnade genügt dir. Denn ich komme bei den Schwachen, oder bei den Schwachen kommt meine Kraft zur Vollendung. Und Paulus sagt: Wenn das so ist, dann will ich mich gerne meiner Schwachheiten rühmen, damit die Gnade Gottes bei mir wohne. Gnade als Kraft für den Alltag, als Kraft für einen Schwachen, der nicht nur für einen Versager, Gnade nicht nur, die zurechtweist, sondern die einfach Kraft für den Alltag bedeutet. Diese Worte, meine Gnade genügt dir, sehe ich nicht als Vorwurf Gottes zu Paulus, sondern als Zusage. Meine Gnade genügt dir. Das ist das, was du brauchst in deiner Schwachheit. Meine Gnade genügt dir. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Haben wir gemerkt? Jesus Christus, das dritte Mal in diesen zwei Versen. Jesus Christus. Er ist die Person, die uns Zugang zu diesem Geschenk der Vergebung, zu diesem Geschenk des Friedens verschaffen hat. Gnade und Friede, von dem wir schon gehört haben, einiges von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus Christus. Merken wir, wie schnell das gehen kann, dass wir in ein traditionelles Christentum verfallen? Ich glaube, den Satz hatte Johann an der Tafel stehen. Kinder aus von gläubigen Eltern, aber traditionelle Christen geworden sind. Jesus Christus ist eine Person. Und als Jesus Christus hier auf der Erde lebte, dann hat er immer die Menschen herausgefordert und sie antworten lassen, für sich in ihren Herzen zunächst einmal. Wer bin ich für dich? Das war immer die Herausforderung Jesu Christi an die Menschen. Eine lebendige Beziehung. Jesus Christus ist eine Person. Das merkte ich beim letzten Taufunterricht, letzten Sonntag. Es ging um die Person Jesu Christi. Und ich merkte, wir sprachen über die göttliche Natur von Jesus, über gleichzeitig seine menschliche Natur. Und ich merkte in mir, wie schnell, ich habe das schon öfter gemacht, diesen Unterricht, und wie schnell es dazu kommen kann, dass es etwas ist, man spricht über etwas und vergisst oder verliert den jemanden, der dahinter steht. Jesus Christus ist eine Person. Und die Tage habe ich das nochmal, ging das bei mir durch den Kopf und ich habe Buße getan. Vielleicht sind das Kleinigkeiten im Alltag, aber wo ich merkte, ich habe, glaube ich, letzten Mittwoch das erwähnt, beim Autofahren, die Frage, was mache ich jetzt? Höre ich Radio oder lerne ich Bibelverse? Wiederhole ich Bibelverse? Natürlich ist das Radiohören auch dran. Aber dann erinnerte ich mich an die letzten Tage, die letzten Wochen. Oft habe ich darin versagt. Esse ich jetzt eine Schokolade oder lasse ich das lieber? Oder nehme einen Apfel? Schlafe ich jetzt noch weiter oder stehe ich doch lieber auf? Und so weiter. Viele alltägliche Dinge. Jesus Christus ist eine Person. Und die Bibel lehrt uns, und das lasen wir hier. Es ist nicht irgendein Objekt oder irgendetwas Abstraktes, das weit, weit weg ist von uns Menschen, sondern es ist eine Person, die im Herzen der Gläubigen wohnt, der erlebbar ist, der zu uns redet, der uns leiten will durch den Alltag, auch die Kleinigkeiten des Alltags. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, das sagt die Bibel uns. Wir können darin verfallen, in Dinge dieser Welt können wir verfallen, aber Jesus Christus erinnert, das Reich Gottes ist anders. Es ist Gerechtigkeit, es ist das, was von Gott herkommt. Lasst uns korrigieren, immer wieder zu ihm zurück, und daher diese Erwähnung, Gnade und Frieden haben wir bekommen, als wir gläubig wurden, aber das brauchen wir unser Leben lang. Aber wo bekommen wir das her? Es ist nicht zu trennen von der Person Jesu Christi und Gott, unserem Vater. Ich freue mich auf die nächsten Ausführungen bei unseren nächsten Treffen, aber es ging mir jetzt noch mal so durch den Kopf, als ich an der Grabstelle von Viktor Dück heute Nachmittag oder heute Mittags, als das Lied gesungen wurde. Ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut, aber da ging es immer wieder darum, als erstes möchte ich im Himmel Jesus Christus sehen. Möchte ich das wirklich? Oder was interessiert mich? Was gibt mir Freude schon hier? Wo hole ich meine Freude her? Und woran denke ich, wenn ich an den Himmel denke? Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir beten noch zusammen. Danke dir, unser Herr und Heiland, dass du unserem Leben so nah bist. Auch dann, wenn wir es nicht unbedingt merken, wenn wir uns in Gedanken und Aufgaben dieser Zeit verstricken, so bist du da und du rufst uns. Du rufst uns und weist uns zurecht der Gottlosigkeit und den weltlichen Begierden abzusagen, sondern gerecht, besonnen und gottesfürchtig zu leben in der jetzigen Zeit. Danke, Herr, dass du nicht aufgibst. Deine Gnade brauchen wir als Versager, aber deine Gnade brauchen wir auch als Schüler, die lernen. Aber deine Gnade brauchen wir auch besonders dann, wenn wir schwach sind, Herr. Danke, dass wir unsere Schwachheiten uns rühmen dürfen, denn deine Gnade ist groß. Du möchtest in unserem Leben, durch unser Leben leuchten, damit dieses dein Licht dieser Welt zugänglich gemacht wird. Danke dafür, mein Vater. Amen. Amen. Im Frieden unseres Herrn gehen wir auseinander. Bis zum nächsten Mal.